Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Thema, wie die deutsche Außenpolitik und der Krieg in der Ukraine die Bundestagswahl beeinflusst. Spannendes Thema, wie soll es auch anders sein? Aber erstmal würde mich interessieren, was vielleicht viel spannender ist, wie deine Woche war.
Die war wieder sehr spannend geprägt, natürlich vom Wahlkampf. Wie sollte es anders sein?
Ja.
Wir sind im Endspurt und ich glaube, jetzt fiebern wir auch alle so wirklich auf den Wahlsonntag hin. Und man muss ja wissen, also heute, während wir aufnehmen, ist Freitag. Und wir strahlen aus, wenn Wahlsonntag ist. Also an dieser Stelle schon mal, moin Leute, es ist Wahlsonntag. Geht los, nehmt eure Wahlunterlage und lauft zum Wahllokal und macht dort eure Kreuzchen. Sorry, da musst du eben raus.
Ja.
Ja, und ich war am Freitag jetzt ja nochmal auf dem Wochenmarktstand in Jever, wie also jeden Freitag seit ziemlich langer Zeit, möchte ich sagen. Und das Witzige ist, ich hatte jetzt eigentlich so meinen Winter-Look gefunden. Wir waren am Dienstag auch nochmal außer der Reihe auf dem Wochenstand, Wochenmarktstand, und da war es richtig, richtig kalt. Wir hatten morgens irgendwie minus 3-4 Grad, aber knalle Sonne. Und ich musste mich richtig warm anziehen, habe ich auch. Und heute komme ich auf den Wochenmarkt. Ich habe sogar ein Foto ohne Mütze. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich sehr frühlingshaft geworden. Und ja, ich bin gespannt, ob das jetzt frühlingsmäßig auch in der Politik so weitergeht.
Das wäre immer schön. Könnten wir gut gebrauchen.
Auf jeden Fall. Da schnacken wir ja gleich noch so ein bisschen drüber. Was war deine Woche? Was hast du gemacht?
Ich war gerade tatsächlich 2 Stunden mit den Kleinen laufen und ich habe jeden Kilometer irgendwie ein Kleidungsstück ausgezogen und dann bin ich hier angekommen und hatte meine Jacke in der Hand, dann hatte ich meine Mütze in der Hand, weil es einfach so warm war, weil ich ja noch diese kleine Wärmflasche vor mir hertrage und es war einfach herrlich. Also dieses
also Strip-Poker mal anders sozusagen.
Strip-Poker mal anders, genau. Und gleich geht's noch in den Garten. Wir haben diese Woche schon die Aussaat gemacht. Das heißt schon Tomaten, Paprika, Physalis und alles Mögliche angepflanzt. Also wir ziehen das immer vor.
Da wart ihr ja voll fleißig.
Ja, das macht mir, also normal im letzten Jahr habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich glaube, da habe ich schon am 2. oder 3. Februar gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen später dran, in Anführungszeichen. Und ja, ich habe also 3-4 Platten voll mit Tomaten und so weiter. Also wenn du was brauchst, nicht kaufen, einfach vorbeikommen. Wir haben hier ein kleines Gartencenter.
Ja, wunderbar. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Aber diese Woche war ja, fällt mir jetzt gerade ein, während wir darüber reden, hatten wir ja auch noch 2 schöne Sachen. Wir haben ja zum einen einen neuen Kneipentalk aufgenommen mit dem wunderbaren Lars Klein. Da haben wir mal so richtig über Wattenmeer und über Schlick und über Wattwürmer gesprochen und so. Also freut euch schon mal auf die Folge. Die war wirklich sehr dynamisch.
Ja.
Ach, und über den Asteroiden und sowas. Also,
genau.
Ne? Also der Spannungsbogen ist jetzt wirklich ganz oben. Könnt ihr euch drauf freuen.
Ja.
Und was du ja diese Woche auch noch rausgebracht hast, das ist ja unser nächster Küchentisch-Talk mit Anke Müller. Da waren wir im Wangerland.
Genau.
Ist auch richtig toll geworden. Da haben wir über Kältekammern gesprochen, über Wakeboarden und über andere tolle Sachen, die man an der Küste so machen kann. Also ich habe sehr genossen, mir das anzuhören.
Ja, und apropos Sprechen, aus unserem vorletzten Podcast zu Friedrich Merz ist ja eine kleine Debatte entstanden. Wir haben viele Nachrichten bekommen und daraufhin haben wir eine kleine Veranstaltung gemacht. Die hatten wir gestern, war auch super besucht. 15 Personen waren es, glaube ich. Haben wir über das Thema diskutiert und ich habe eine Sache mitgenommen, die wir haben darüber gesprochen, dass die Medien großen Anteil an dieser Situation haben. Wie Migration gespielt wird und so weiter und so fort. Und wir haben ja letzte Woche unseren Wald-Podcast rausgebracht. Und an der Stelle muss ich mal ein bisschen mit den Zuhörern und Zuhörern schimpfen. Wir hatten selten eine Folge, die so wenig gehört wurde. Obwohl sie inhaltlich toll war. Wir haben viel recherchiert. Und das Absurde ist, dass sich sehr viele Menschen darüber beschweren, dass dass keine anderen Themen als Migration mehr gespielt werden, man andere Themen aber auch gar nicht so richtig zulässt. Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht und heute Morgen ist mir halt die Idee gekommen, dass wir es ja zu einem Großteil in der Hand haben. Und da ist mir irgendwie die Rügenwalder Mühle eingefallen. Das Beispiel ist ein bisschen abstrakt, aber...
Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Pass auf, wenn du sagst, dass es Blödsinn, dann sag es einfach. Aber die würden ja keine veganen Produkte produzieren, wenn sie nicht abgenommen werden würden. Und sie würden wahrscheinlich gar kein Fleisch mehr produzieren, wenn nur vegan laufen würde. Und wenn wir nicht mehr so einsteigen auf diese Berichterstattung. Also wenn man sich die ein oder andere Migrationsdoku weniger anguckt oder wenn man halt nicht mit diesen Inhalten interagiert auf Facebook und so den Medien halt auch zeigt, okay, das ist nicht mehr nachgefragt, vielleicht wird es dann weniger. Also vielleicht mehr Dokus über Umweltschutz und Klimaschutz gucken, vielleicht mal einen Beitrag von der Peter liken und kommentieren, anstatt zum 100. Mal, so wie wir es jetzt auch machen, also ich erkenne die Ironie an der Geschichte, seinen Senf zur Migration zu geben. Und letztendlich sind die Medien ja auch gewinnorientiert und wir können es in unserer Folge ja auch sehen. Also wir sehen genau, wann die Leute aussteigen, wie durch welche Folgen neue Follower zustande kommen und so weiter und so fort, wo es geteilt wird. Und diesen
Aber
Gedanken
mein
bin ich
Thema
nicht
sollte
losgeworden.
Heute gar nicht die Migration sein, sondern dass wir mal so ein bisschen über die Sicherheitskonferenz München sprechen.
Ja.
Die natürlich, wenn man so will, auch so ein bisschen mit allem, was halt gerade so auf der Welt passiert, zu tun hat. Keine Frage,
ja.
So das eine bedingt das andere, aber du hast schon recht. Wenn wir halt versuchen, auch einfach mal andere Themen zu setzen, dann ergibt sich da auch eine gewisse Vielfalt.
Mhm.
Aber man erkennt in den Medien, wenn irgendwas Skandalpotenzial hat, dann läuft es halt besser, dann klickt es besser. Und wie du schon gerade sagtest, die Medien sind gewinnorientiert und dann musst du halt auch schauen, wie komme ich da zu meinen Klicks und zu den Abonnements,
ja.
zu den Online-Abonnements, wie verdiene ich halt Geld?
Ja.
Und das ist schade, dass wir offensichtlich so als Menschen, als Gesellschaft mehr auf sowas reagieren.
Ja.
Aber ne, tu jeden Tag dein Bestes, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Wir können unseren Teil jetzt dazu beitragen und versuchen einfach auch mal ein bisschen andere Themen zu spielen. Und ich habe dann gedacht, Mensch, diese Sicherheitskonferenz in München, die ja jedes Jahr stattfindet, wo sich viele Menschen aus der Welt treffen und darüber diskutieren, wie ist es gerade mit der Sicherheitslage, was können wir zusammen machen? Also da geht es dann ja auch viel so um die NATO, um die NATO-Partner.
Ja.
Wie kann man das weiter ausbauen? Wie kann man das stärken? Und natürlich gehören da auch immer die USA zu.
Mhm.
So, und dieses Jahr war dann der Vizepräsident J.D. Vance ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz und der hat eine ziemlich kontroverse Rede gehalten, die ja von vielen irgendwie auch sehr scharf kritisiert worden ist. Und ich will da gerne mal zwei, drei Sachen kurz nennen, die mir so im Kopf geblieben sind, weil ich habe es mir auch angeguckt. Also zuerst hat er ja mal gesagt, so, also übersetzt so, moin Leute. In Washington ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Also meint, jetzt ist Donald Trump da und jetzt greifen wir hier mal durch. Also das fand ich schon ein sehr interessantes Bild. So machen wir hier jetzt einen auf Wilder Westen. Dann müssten Bud Spencer und Terence Hill gleich auch noch um die Ecke kommen. Zumindest für mich. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, so zum Thema Meinungsfreiheit, da hat er den europäischen Ländern vorgeworfen, Redefreiheit zu unterdrücken. Weil wir ja abweichende Meinungen als Desinformation abstempeln. Und das finde ich so skurril, weil wir hatten da ja einen Podcast zu Fake News, zu Desinformation. Yeah. Und er legitimiert ja quasi die Fake News damit, ne?
Ja. Yeah.
Also es fand ich total absurd, uns vorzuwerfen, wir hätten keine Redefreiheit in Deutschland zum Beispiel. Also das würde ich schon sagen. Oder siehst du das auch so?
Also wir beide können hier ganz entspannt reden und man kann sich überall austauschen und ich fand das auch, also ich habe wirklich mit dem Kopf geschüttelt und ich musste direkt daran denken, ich weiß nicht, warum das kam im Kindergarten, wenn irgendjemand was Böses gesagt hat, hast du Spiegel gesagt und der es gesagt hat, war es selber. Und und so ist es im Prinzip, ne? Also das ist ja, wenn man sich das anhört, ich habe mir die Rede zweimal angeguckt, weil ich wollte es einfach verstehen. Also, dass die einen exakt mit dem konfrontieren, was sie eigentlich selbst machen und halt auch selbst perfektioniert haben. Und das zeigt halt auch einfach die Rede. Also, er war halt einfach da, um zu polarisieren am Ende des Tages.
Naja, er war auch dafür da, um Stunk zu machen, ne? Oder?
Genau.
Also, weil das hat ja wirklich auch sehr viel Kritik ausgelöst. Also, noch so ein Punkt war ja, dass er meinte, ihr habt da ja quasi so eine Art politische Isolation von Parteien wie der AfD.
Mhm.
Und das dürft ihr nicht machen. Und ihr dürft auch keine Brandmauern haben, sondern ihr müsst im Dialog mit den Parteien sein. Das kann man jetzt vielleicht sogar so oder so sehen. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass wir versuchen, das auch immer sehr sachlich alles auseinanderzunehmen. Und ich bin auch immer dafür, miteinander zu reden. Weil wenn wir in der Demokratie alle zusammen, wie wir jetzt sind und die ganzen unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Kompromisse zu schließen, dann ist irgendwann die Demokratie halt hin, weil dann hören wir uns nicht mehr zu
ja.
und dann gehen wir nicht mehr aufeinander ein. Also ich möchte gar nicht sagen, dass Vance in diesem Punkt recht hat, aber er hat es so vorgetragen, dass man da nur mit so einer Agro-Haltung, also mit dem Spiegel, den du ganz so schön gesagt hast, den wieder so gegenzuhalten, weil die lassen ja auch nichts anderes an Meinung zu und haben ja auch eine Brandmauer, also gegen die Demokraten aufgebaut.
Ja, vor allen Dingen, ja, also die bauen ja gerade eine Brandmauer gegen ganz Europa auf. Also das ist ja an Ironie gar nicht zu übertreffen. Und das, was die halt machen, ich sag nur, die Migranten essen die Haustiere in Springfield. Also das ist ja wahrscheinlich die bekannteste Aussage. Also das sind wirklich notorische Lügner. Und Trump hat dir selbst mal gesagt, du musst etwas nur oft genug behaupten, irgendwann glauben es die Leute.
Und das ist so.
Und ich,
das ist so, steter Tropfen hüllt den Stein, ne?
Ja, und ich glaube, die haben da, oder der J.D. Vance, der hat da eine Ära eingeläutet, die uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Was ich interessant fand, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, erzählst du bestimmt gleich, dass er Tipps quasi im deutschen Wahlkampf verteilt hat, wenn ich das jetzt mal nett formulieren möchte, nämlich im Sinne von, ja, die AfD kann man halt auch wählen. Das ist ja in Deutschland sowohl von Olaf Scholz als auch zum Beispiel von Robert Habeck so richtig bitter aufgenommen worden und stieß den sauer auf. Und Robert Habeck hatte dann noch in einem Interview bei RTL und NTV gesagt, dass das, was Vance gemacht hat, das geht ihn nichts an. Da, so klar muss man das sagen. It's none of your business, hat er gesagt. Also kümmere dich um deinen eigenen Kram. Da gibt es genug Aufgaben in den USA, um die ihr euch kümmern müsst. Und diese Aufregung habe ich nicht ganz nachvollziehen können, weil ich erinnere mich an 2024, ich erinnere mich an den Wahlkampf in den USA, wo wir in Deutschland schon auch gesagt haben, so, naja, das ist ja viel besser, wenn Kamala Harris Präsidentin würde. Und ich habe das schon auch so empfunden, dass wir uns mit unserer Meinung ein bisschen in den amerikanischen Wahlkampf, ja, eingemischt ist es vielleicht gar nicht. Aber wir haben ja auch so eine Art Empfehlung, Wahlempfehlung auch ausgegeben. Auch einige von den Grünen. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, an dem Punkt über die Aufregung. Wie ging es dir?
Ich habe das irgendwie gar nicht hinterfragt und ich habe mir vorhin den Podcast von Lanz und Precht angehört. Auch ein ganz toller Podcast.
Immer.
Und Precht hatte gesagt, jetzt kommt auf einmal jemand und erklärt uns, wie wir Politik zu handhaben haben. Also mischt sich in unsere Art und Weise ein, Demokratie auszuführen. Und hat dann so ein bisschen, wir sprechen gleich auch noch über Annalena Baerbock und die Art und Weise, wie wir uns außenpolitisch verhalten, und gesagt, das ist sehr spannend, weil gerade wir, die Deutschen, doch sehr, sehr gerne andere Länder bewerten.
Was ja, und gut auch ist, kritisieren,
was
ne?
schlecht ist, dass wir es kritisieren, China tatsächlich, dass wir es ganz offen machen und auf einmal kommt jemand zu uns auf unsere, in Anführungszeichen, Sicherheitskonferenz und macht genau das Gleiche mit uns und die Empörung ist groß. Sehr interessanter Gedanke und ich musste, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen schmunzeln, weil da sind wir wieder bei dem Spiegel.
Ich habe auch gerade dran gedacht, ja.
Und da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, also es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch falsch, wenn man sagt, das ist irgendwie noch mal ein bisschen was anderes. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die machen gerade sehr viel, was wir auch machen. Nur sie machen es halt wesentlich direkter. Und die haben halt wirklich keine Angst, irgendwie da jemanden vom Kopf zu stoßen.
Genau, die sagen einfach, was sie denken, ohne zu überlegen, oh, kann ich das jetzt so machen und ich muss das ein bisschen diplomatisch verpacken oder so, sondern nee, einfach mal knallhart raus.
Und ich finde das irgendwie, angenehm ist das falsche Wort, aber ich bin jetzt ja auch schon ein, zwei Jahre in der Politik und ich habe inzwischen mitbekommen, dass man sehr, sehr wohl darauf achtet, was man letztendlich sagt. Vor allen Dingen, wenn es in Richtung Wahlkampfphase geht, dass man sich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich äußert, was wiederum dazu führt, dass man halt das Feedback bekommt, dass die Politik nicht ehrlich ist und was man denen einfach nicht vorhalten kann, ist, dass sie nicht ehrlich sind. Weil, also die einzelnen Lügner, aber man sieht ganz offensichtlich ja, was sie wollen. Also man weiß, warum die AfD unterstützen, weil die AfD letztendlich wahrscheinlich die pro-russischste Partei in ganz Deutschland ist. Es ist ja auch recht offensichtlich, was sie für Ziele verfolgen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und mir ist eine Sache noch eingefallen, dass Markus Lanz immer wieder gefragt hat, also querbeet alle Parteien durch, seid ihr im Zweifelsfall auf Trump vorbereitet? Und alle haben gesagt, natürlich sind wir auf Trump vorbereitet. Klar, waren wir es jetzt nicht, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und wenn man sich dieses Entsetzen und diese Empörung anschaut, auch auf dieser Konferenz, auch von Boris Pistorius, der, ich finde, er hat gut reagiert, aber man hat ihn den Schrecken tatsächlich angesehen. Und da sieht man einfach, dass wir mitnichten vorbereitet sind. Also absolut gar nicht. Oder wie siehst du das?
Ich stimme dir dazu und ich habe mich auch immer wieder gewundert, als Wahlkampf in den USA war das auch immer wieder ja Thema bei uns hier und auch in den Talkshows. Das hattest du ja gerade schon angesprochen. Mhm. Und diese Frage kam immer wieder auf, wenn es jetzt doch nicht Kamala Harris wird, sondern doch wieder Trump, wie kriegen wir das alles hin? Und ich habe das auch so vernommen, dass jeder gesagt hat, so ja, naja, jetzt müssen wir erstmal gucken und wenn er das dann wirklich ist und dann setzen wir uns zusammen und dann reden wir miteinander und dann so nach dem Motto, dann wird das schon alles. Und das, was da jetzt gerade passiert, auch wenn wir jetzt mal den Schwenk gehen zu Donald Trump, nimmt sich den Telefonhörer und ruft einfach mal Putin an und sagt, Mensch, your bro quasi, was geht? Wie kriegen wir das Ganze jetzt mit der Ukraine hin?
Ja.
Das ist schon krass. Dann gibt es wiederum die Empörung bei uns in Deutschland, auch in Europa. Das kann der doch nicht machen. Die USA sind NATO-Partner, aber eben auch zusammen, gemeinsam mit Europa. Das muss man doch absprechen, wenn man sowas macht. Mhm. Und es war die Rede von Europa und Deutschland sitzen jetzt nur noch am Katzentisch und die werden nicht mehr gefragt und mit denen wird auch nicht mehr geredet, sondern die USA und Russland besprechen, wie es weitergeht in der Ukraine, ohne die Ukraine und ohne Europa, was ich total fatal finde. Und dann gab es darüber ja wirklich große Kritik. Und dann, was sagt Donald Trump dazu? Ja, Leute, ihr hattet 3 Jahre Zeit. Ihr hättet das klären können. Ihr habt es nicht geklärt. Ihr hättet sogar den Krieg verhindern müssen, aus meiner Sicht.
Mhm.
Jetzt mache ich das halt.
Ja.
Und das Krasse ist, wenn er sagt, er macht das, dann macht er das. Also das ist so dieses, was du gerade gesagt hast, das ist so ehrlich. Also beinahe schon brutal ehrlich. Ich glaube, damit müssen wir umgehen lernen. Mit dieser wirklich schonungslosen Ehrlichkeit.
Ja.
Oder vielleicht auch nicht Ehrlichkeit, vielleicht so eine Direktheit.
Ja.
Und mit der müssen wir umgehen. Und Robert Habeck hatte das in diesem Interview, was er gegeben hat, autoritär-revolutionär genannt. Und meinte dann aber, in den USA entsteht eine neue Form von technologischem Geldadel und eine Oligarchie, gegen die es deutsche und europäische Antworten brauche. Und da ist der Punkt. Es braucht Antworten, das heißt, es gibt noch keine Antworten. Und das ist das eigentliche Problem, weil Donald Trump ist ja jetzt da und der arbeitet auch jetzt und der wartet auch nicht, bis wir uns jetzt heute Abend 18 Uhr quasi nach der Wahl, wir wissen nicht, welche Ergebnisse dabei rauskommen, wir können da gleich nochmal über die letzten Umfragen sprechen, aber da wird da nicht viel gewartet und deshalb müssen wir auch wirklich schnell eine funktionierende Bundesregierung haben, damit wir in dieses politische Weltgeschehen wieder mit einsteigen können.
Ja.
Also da wartet ja niemand auf uns. Und das ist echt heftig, dann auch für die Ukraine und dann auch für Europa.
Ja, aber ich finde es nicht gut, aber ich kann es verstehen, ne? Gerade aus unternehmerischer Sicht, wenn du irgendwie Dienstleister hast und die lässt du gewähren und guckst, ob es funktioniert. Und wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann rufst du die natürlich nicht an, dann suchst du dir einen anderen oder machst es selbst. Und Trump macht es jetzt einfach selbst. Und es ist einfach so, dass ich habe mir mal angeguckt, was wir an Verteidigung ausgegeben haben, habe mal geschaut, okay, wie waren die einzelnen Statements, wie haben wir uns zu dem Krieg positioniert. Und also ich bin zu dem Fazit gekommen, dass wir uns, also das rückwirkend, um von außen zu sagen, ist immer einfacher, aber wir haben uns oder wir bringen uns in der Ukraine gerade so viel ein, dass man uns nicht nachhalten kann, dass wir nichts tun, aber auch so wenig, dass wir da nichts bewegen werden. Das heißt, wir in der Art und Weise, wie wir es machen und die Raketensysteme, die Langstrecken, dass wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, und dass sie sich gerade verteidigen können, also so, dass sie nicht überrannt werden, aber auch niemals gewinnen können. Also das ist ja eine total schlimme Situation, also für die Leute, für uns, für die Wirtschaft in Europa. Und da kommt jemand, der sagt, er macht gerne Deals, also die alle Karten auf den Tisch zu legen und nicht zu verhandeln, sind sich alle einig, das ist keine gute Art zu verhandeln, aber er will halt einfach eine schnelle Lösung und hat einfach das gewählt, wo er diese Lösung möglichst schnell erreicht.
Genau, also Donald Trump ist ja ein Dealmaker und der sagt sich, okay, die Ukraine, interessanter Spot, also ne, Bodenschätze, seltene Erden, pipop,
ja.
Da müssen wir ja irgendwie auch was von haben. Und das Schlimme ist ja auch da wieder die Fake News Kampagne. Er sagt halt, ja, wir haben ja schon 300 Millionen als USA, in diesen Krieg quasi gesteckt. Und das ist ja viel mehr als alle anderen, was nicht stimmt. Wir, also USA und Europa, haben parallel fast 100 Milliarden jeweils vor allen Dingen in die Rüstung und in die Verteidigung auch gesteckt. Dann gibt es noch andere, ich nenne es jetzt mal Sachspenden und andere Hilfen.
Ja.
Aber dass Donald Trump sich wieder hinstellt und sagt, die USA haben hier am meisten gemacht, oder aber, dass er jetzt ja sogar den Sprech von Putin übernimmt, der ja meint, mit Zelensky können wir gar nicht mehr irgendwie verhandeln oder reden, weil der ist überhaupt gar kein wirklich gewählter Präsident mehr, weil im letzten Jahr hätten eigentlich ja Wahlen in der Ukraine stattfinden sollen. In deren Verfassung steht aber drin, wenn ich Krieg habe, dann gibt es keine Wahlen. Finde ich irgendwie auch sinnvoll. Zumal die Opposition in der Ukraine auch schon gesagt hat, so nach dem Motto, wir haben gerade gar keine Kandidatinnen und Kandidaten und wir wollen jetzt auch während des Krieges, wie sollen wir denn da eine Wahl machen? Wie soll das funktionieren?
Ja.
Aber Donald Trump übernimmt diese Idee und diese für mich auch Fake News von Putin, ich finde das super gefährlich, behauptet dann, ja, Zelensky hätte nur noch Zustimmungswerte von, was waren es, 4 oder 5%?
4, ja.
Dabei sind sie ja tatsächlich bei 57, wenn ich das richtig weiß, also ein bisschen weniger als in dem Jahr davor, aber immer noch auf einem guten Niveau. Und das, finde ich, ist super gefährlich, dass das jetzt anfängt. Und unser Podcast, der geht ja auch darum, wie die deutsche Außenpolitik und eben auch der Krieg in der Ukraine unseren Wahlkampf beeinflussen. Und das Schlimme ist ja, wenn du dann das BSW siehst und Sarah Wagenknecht, die durch das Land tourt und sagt so nach dem Motto, ja, wir haben da schon viel zu viel gemacht und wir müssen Diplomatie machen, wir müssen irgendwie reden. Und ich habe das Gefühl, die feiern Trump jetzt sogar dafür ab, dass der da angerufen hat. Und ich finde, das verschiebt irgendwie gerade alles. Wirklich schwierig.
Wirklich, wirklich schwierig. Und Putin sagt ja genau das, also dass er mit Zelensky nicht spricht, weil er kein legitimierter Präsident ist. Also es ist wirklich, wird 1:1 übernommen. Aber ich frage mich halt auch, ich finde an der Aussage, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen wird und dass man Russland die Territorien zuspricht, das ist nicht richtig. Und ich glaube, da wird sich Europa auch nicht drauf einlassen. Aber ich habe Annalena Baerbock im Interview beim Handelsblatt gehört, die halt immer wieder sagt, okay, wir brauchen diplomatische Lösungen. Wir müssen sprechen. Und ich denke mir dann immer, wenn man Putin kennt, wenn man weiß, wie er bei der Krim vorgegangen ist, was er für einen Werdegang hat, was er für ein Mensch ist, was er von Demokratie hält, wie er Menschen manipuliert, wie er Gegner einfach aus dem Weg schafft. Also was ist unsere Idee? Also was soll mit Putin passieren? Was für ein Angebot müssen wir ihm machen, damit er sagt, wir rücken ab? Also für mich persönlich ist das ein vollkommen undenkbares Szenario, gerade weil wir uns ja auch nicht weiter einbringen werden. Also wir werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Truppen schicken. Wir, Europa, hat ja selbst so eine, ich will es nicht Krise nennen, aber wir sind uns ja nicht eins. Wenn wir es wären, könnten wir den Krieg wahrscheinlich schneller beenden als Trump. Aber es wird ja tendenziell mit der Zeit nicht besser. Also ist das nicht vielleicht der richtige und bessere Weg von Trump, um kurzfristig das Leiden einzustellen, und wenn es auch kein richtiger Frieden ist, zumindest ein Frieden auf dem Papier, damit wir uns in Europa neu sortieren können?
Ja, aber das ist halt die Frage, ist das wirklich ein Frieden oder ist es dieser sogenannte Diktatfrieden? Also wir diktieren jetzt einfach mal, es ist ein Frieden.
Ja.
Und lebt dann die Ukraine, also leben die Menschen in der Ukraine dann quasi in Freiheit. Das stelle ich mir jetzt irgendwie schwierig vor. Und das ist ja genau das Gefährliche, wenn jetzt, also finde ich, wenn jetzt Trump und Putin gemeinsam darüber verhandeln, was machen wir jetzt eigentlich mit der Ukraine? Und dann sagt man, naja, gut, also ne, Kornkammer Europas, das heißt, da wird unglaublich viel Getreide ja angebaut. Und wenn wir dann noch die ganzen Bodenschätze haben, das brauchen wir für die Zukunft in Richtung Technologieoffensive zum Beispiel, Chipfabriken und so weiter, dann wird da ja quasi schon das Fell des Bären irgendwie verteilt. Das finde ich total gruselig, weil es legitimiert jetzt auch einmal auch Putin, das, was er gemacht hat, so nach dem Motto, ich muss ja nur jemanden angreifen, halte 3 Jahre durch. Hab natürlich auch viele Verluste, also er hat viele Soldaten verloren, auch in der Wirtschaft läuft es ja nicht gut in der russischen. Aber wenn ich so lange durchhalte, dann kommt irgendwann irgendjemand um die Ecke, wie zum Beispiel ein Trump, und sagt dann, naja, komm, aber wir können trotzdem eben verhandeln und das machen wir auf Augenhöhe. Und das finde ich brutal, weil was ist denn das für ein Signal? Dann sagt er, ja, okay, dann kann ich jetzt ja auch irgendwie weitermachen. Und du musst dir jetzt vorstellen, wenn die Ukraine jetzt irgendwie so eine Art Diktatfrieden bekäme, wobei Frieden, ne, also es ist für mich auch wirklich nicht so, dann gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die dann sagen, nee, unter diesen Bedingungen möchte ich nicht mehr in der Ukraine leben. Oder nee, das passt jetzt mir mit Putin und was da alles passiert ist nicht. Und das bedeutet, glaube ich, in der Konsequenz, dass wir wieder mit einem Flüchtlingsstrom zu rechnen haben, zum Beispiel nach Europa. Und das ist ja zum Beispiel der dritte Punkt, den ich nochmal von der Vance-Rede aufgreifen möchte. Er hat zur Ukraine nichts gesagt. Und das ist ja erwartet worden. Weil Trump hat ja vorher schon irgendwie 1-2 Tage vorher gesagt, so ja, hier, ich habe übrigens mit Putin telefoniert. Aufregung war weltweit groß. Und dann hat man gedacht, so, jetzt kommt Vance und jetzt erzählt er so ein paar Einzelheiten und wie soll es denn da weitergehen? Und er hat nicht ein Wort dazu gesagt. Einfach gar nichts, als wenn das irgendwie dann doch gar nicht so wichtig wäre. Hat dann aber in seiner Rede betont, dass wir doch in Europa bitte dieses Thema Massenmigration zu bearbeiten hätten und zu kontrollieren hätten, weil das ist ja wohl die größte Herausforderung und das bringt immer ganz viel Unruhe. Wohl wissend, dass sie selber diese Unruhe gerade gemeinsam mit Putin provozieren. Ja. Also das ist doch schizophren.
Ja.
Und damit müssen wir umgehen lernen und ich glaube, das können wir nicht, weil wir sitzen dann irgendwie alle zusammen mit so Schnappatmung, wahrscheinlich da in diesem Hotel, wo das Ganze ablief, im Bayerischen Hof in München, oder wir vor den Fernsehern und haben gedacht, also das kann er doch nicht gesagt haben. Das meint er doch nicht so.
Ja.
Und das ist das, was du vorhin sagtest, dieses brutal direkte Ehrliche.
Ja.
So, also wir kümmern uns jetzt drum und ihr müsst euch aber um euren Kram kümmern und ja, wenn dann halt noch eine neue Migrationswelle und Debatte bei euch aufläuft, dann ist das euer Problem und nicht unser. Also, ne, wir verleiben uns die Ukraine ein und alles, was man da noch zu Geld machen kann, aber ihr dürft bitte kommen und dürft die Grenzen sichern, also dürft Frieden absichern, weil wir wissen ja auch nicht so genau, ob Russland sich wirklich dran hält.
Ja.
Das ist doch alles schon ein bisschen schräg. Und dann sind wir wieder weg und kümmern uns um andere Sachen.
Ja, ist absolut schräg. Und also das ist, wie gesagt, das ist auch nichts, was ich gut finde, aber ich überlege halt auch, was das mit den Menschen macht. Also wenn wir diesen Stand 4 weitere Jahre haben, wenn wir es einfach so plätschern lassen, ich habe da jetzt kein besseres Wort für, was das auch mit den Menschen in Deutschland macht und mit dem Vertrauen in die Politik, wenn wir halt, und was das ja auch für wirtschaftliche Auswirkungen hat. Also es fordert einfach weiter zur Spaltung auf. Das BSW kann da weiterhin erzählen, mit jedem Jahr, das vergeht, das sind wir halt das Land, das es nicht geschafft hat, obwohl es Milliarden in die Ukraine pumpt. Und mir sind die Menschen da auf keinen Fall egal. Und man hat ja auch einen gewissen Stolz. Und ich sehe das auch bei Zelensky. Das wäre ja eine absolute Demütigung, tatsächlich das so zu machen, nachdem er da so viele Jahre gekämpft hat. Aber ich sehe, so wie wir uns bisher verhalten haben, so zögerlich wie wir waren, also ich sehe nicht, wie wir es drehen oder wenden wollen, gerade weil ja auch so eine Armee aufzubauen und die Infrastruktur, die in Deutschland ja mehr oder weniger gar nicht vorhanden ist, und dann haben wir ja auch noch die Schuldenbremse und wissen gar nicht, wie wir den ganzen Scheiß überhaupt finanzieren sollen. Also wie soll man denn wirklich glaubwürdig erzählen, dass wir es im Griff haben oder dass wir unseren Teil dazu beitragen können, diesen Konflikt zu lösen?
Und genau das ist ja die Erzählung, die die AfD macht. Nämlich, weil du diese Punkte gerade aufgezählt hast, weil wir momentan gar nicht in der Lage wären, ohne NATO, ohne den großen Verbund überhaupt irgendwie schlagkräftig zu sein. Und weil, wenn die USA sich jetzt zum Beispiel, was ja auch noch so ein Schreckgespenst ist, langsam immer mehr aus der NATO zurückziehen würde und Europa steht quasi auf einmal alleine da, da gibt es Berechnungen, dass wir Jahre bis Jahrzehnte bräuchten, damit wir als Europa überhaupt quasi verteidigungsfähig wären, was eine dramatische Aussage ist, wie ich finde.
Ja.
Und dann steht die AfD da, steht im Raum und sagt so, ja, aber wir sind halt die Russland-Freunde und wo ist denn das Problem? Wir setzen uns an einen Tisch, wir reden miteinander, wir haben auch eine gute Verbindung zu Russland und auch zu Putin, das ist überhaupt kein Thema, der lädt uns ein. Dann reden wir miteinander, dann kriegen wir das alles hin. Wir kriegen wieder das günstige russische Gas oder von mir aus auch noch das billige. Und dann geht unsere Wirtschaft wieder quasi rising like a star hier, like a Phoenix und alles wird wieder gut.
Ja.
Und das ist doch die Erzählung, mit der die AfD rumläuft, weil es hört sich ja so einfach an und so nach dem Motto, wir brauchen es nur zu greifen und dann haben wir doch die perfekte Lösung.
Ja.
Und das ist ja nicht so.
Ja.
Weil was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine? Also die vormals ja ein so freies und ich glaube auch relativ gut situiertes Leben hatten, wie wir so im Schnitt in Deutschland.
Mhm.
Also das ist jetzt ja kein Land, was irgendwie noch quasi im Mittelalter steckt oder so, sondern auch ein modernes Land, was dann von einem Aggressor Putin angegriffen wird und auf einmal soll das alles nichts mehr wert sein. Und
ja.
Was Putin da gemacht hat, wird dann ja irgendwie auch legalisiert und das kann doch nicht sein.
Ja.
Das können wir doch einfach nicht zulassen. Und die AfD will ja genau das.
Ja, aber am Ende ist es die Quittung dafür, dass wir diverse Male vorher zögerlich waren. Also er hat halt mit kleinen Pilotprojekten, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat halt seine...
Auch das ist aber schon sehr sarkastisch.
Ja, also seine Grenzen ausgelotet. Ich weiß, was du meinst. Wir haben nichts gemacht und dann hat er sich sein großes Ziel vorgenommen, weil ich glaube, anders als Trump, ich glaube nicht, dass er verrückt oder größenwahnsinnig ist. Ich glaube, er hat einen sehr, sehr genauen Plan davon, was er macht und den verfolgt er schon sehr, sehr lange. Während Trump, glaube ich, eher kurzfristig orientiert ist. Und das macht ihn so gefährlich, meiner Meinung nach. Das ist alles sehr, und jetzt wäre halt die Frage, ob man noch einmal nachgibt, um sich dann zu formieren letztendlich, oder ob man es wirklich, ja, bis in, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, es auslaufen lässt. Ja.
Aber würdest du denn sagen, weil du gerade meintest, wir haben nicht wirklich reagiert, wir haben die Sachen immer irgendwie so laufen lassen, wir sind nicht eingeschritten, als er mit seinen Teilprojekten versucht hat, so nach dem Motto, ach, wir annektieren mal kurz die Krim und dann gucken wir einfach, was passiert und es passierte nichts, okay, also mache ich irgendwie weiter. Meinst du jetzt auf die vergangenen 3,5 Jahre, auf Ampelpolitik zurückbezogen, das mit der Krim war natürlich deutlich früher, aber meinst du, dass diese wertegeleitete Außenpolitik, die Annalena Baerbock als Außenministerin ja in den Fokus gestellt hat, also in das Zentrum ihres Tuns, also auch den Punkt Feminismus, meinst du, dass der da sogar geschadet hat oder ist es einfach irrelevant? Also der Punkt ist ja bei feministischer und wertegeleiteter Außenpolitik, da geht es ja um, ich nenne es jetzt mal die 3 R's. Also es geht um Rechte stärken, es geht um Repräsentanz erhöhen und um Ressourcen bereitstellen. Und zwar vor allen Dingen für Frauen, aber auch für ganz viele andere marginalisierte Gruppen. Das heißt also, dass man Außenpolitik, Sicherheitspolitik wirklich mal als Ganzes betrachtet und nicht immer nur aus Sicht von und für Männer.
Mhm.
Das ist ja dieser Fokus. Und jetzt haben wir es da mit sehr, ich glaube, sie denken von sich selber, sie sind sehr mächtige und wichtige Männer, also Putin und aber auch Trump. Und glaubst du, man muss da genauso eine Außenpolitik gegensetzen? Oder ist es sogar richtig, dann das aus der feministischen Sichtweise zu parieren? Oder meinst du, dass es sogar, die nehmen uns einfach nicht ernst?
Also ich sage jetzt mal, wie ich es denke und nicht, wie ich es gerne hätte. Okay? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, die feministische Außenpolitik ist da vollkommen fehl am Platz, weil ich habe in meiner In meiner Laufbahn habe ich oft mit Unternehmern zusammengearbeitet oder habe für sie gearbeitet. Und ich weiß, dass es bestimmte Persönlichkeiten gibt, und das sind meistens Männer, die definieren sich sehr übers Auftreten. Und die brauchen einfach Stärke, und die wittern zwei Büroräume vorher, ob du Angst hast, wie du aufgestellt bist und wie du dich verhältst. Und wenn du da gebückt reingehst und dann nichts zu sagst, wenn die eine Viertelstunde zu spät kommen und dann auch noch Dinge abfragen, die du bereits erklärt hast, wenn du da drüber weggehst, dann wird das immer schlimmer und die nehmen dich einfach nicht wahr. Dann bist du irgendwann einfach ein Dienstleister zweiter Klasse. Und ich befürchte, dass man das 1:1 auch auf diplomatische Beziehungen übertragen kann. Ich sage nicht irgendwie Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber das, was Annalena Baerbock macht, und ich persönlich finde es gut und ich würde mir wünschen, dass es so funktioniert. Das interpretieren Menschen wie Putin, wie Trump oder wie andere Autokraten als Schwäche.
Und das Witzige ist ja, dass die Autokraten dieser Welt halt auch alle männlich sind. Also das ist, glaube ich, dieser Punkt. Ja. Und ich habe selber mal nachgeschaut, ein bisschen geguckt, wie ist denn die Stimmung zu dieser feministischen Außenpolitik. Da hab mal geguckt, was gibt es für Resümees, was gibt es für Fazits, und es hat sich wirklich ein gemischtes Bild ergeben. Also zum einen gab es Leitlinien, die das Auswärtige Amt eingeführt hat dazu im März 2023. Und diese Leitlinien, die haben schon international für Aufmerksamkeit gesorgt, so nach dem Motto so, ui, was hat Deutschland denn da jetzt auf einmal vor? Ja. Was ändern die denn jetzt in ihrer Außenpolitik? Und das hat auch insgesamt eine Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit in der Außenpolitik angestoßen. Und das finde ich erstmal wichtig. Das finde ich gut, dass wir das gemacht haben, dass man vielleicht auch den vor allen Dingen dann Männern dieser Welt in diesen Positionen aufzeigt, nee, sorry, also nur durch eure Brille geguckt, geht's hier irgendwie auch nicht. Mhm. Das finde ich gut. Und Annalena Baerbock, wir kennen sie auch als eine starke Außenministerin, die dann einfach in China mal zu den chinesischen Verantwortlichen sagt, ja, aber irgendwie, eigentlich seid ihr auch Diktatoren. Mhm. Das, also man kann jetzt natürlich sagen, okay, diplomatisch ist das vielleicht nicht so der beste Move einer Außenministerin.
Cool. Ja.
Aber es war natürlich, also es war quasi mal ein Moment diese Direktheit, wie Trump sie einem um die Ohren kloppen würde.
Ja.
Und das ist schon auch interessant, dass wir es dahin geschafft haben. Und auf der anderen Seite geht es wohl jetzt, wenn man sich diese Leitlinien anschaut, die praktische Umsetzung, die stößt da auf Hindernisse. Ne? Mhm. Also kann man das, wie du gerade schon sagtest, kann man es wirklich umsetzen in einer Welt, die zumindest in diesem Bereich sehr stark männerdominiert ist?
Ja.
Und ob man da mit dieser Art von Außenpolitik wirklich quasi gegen ankommt.
Ja.
Ne? Also das fängt schon im Auswärtigen Amt an. Da gibt es halt strukturelle Barrieren, die irgendwie so ein bisschen sogar dagegen arbeiten. Es gibt da nicht so die Möglichkeit von gleichberechtigten Repräsentanzen. Und das Problem ist natürlich auch, wenn du mal guckst, so feministische Ansprüche, und dann hast du das Thema Rüstung, Rüstungsexporte, Krieg führen, was ist mit Menschenrechten? Das stößt auf einmal alles dann gegeneinander.
Mhm.
Und ich glaube, das kannst du nicht auflösen.
Ja. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also wie gesagt, ich würde es mir so wünschen, dass es funktioniert. Und ich finde Annalena Baerbock grundsätzlich als Außenministerin toll, also auch wie sie auftritt. Das gefällt mir und das imponiert mir irgendwie. Aber ich glaube, das ist in einer Zeit wie dieser, und ich glaube, die Zeiten werden noch ein bisschen wilder. Es ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. So schlimm es ist.
Wo du sagst, Annalena Baerbock und als Außenministerin, würde ich mal so in die Schlussgerade unseres heutigen Podcasts reinlaufen und würde sagen, es könnte ja sein, dass ab heute, also wir haben dann ja noch eine kommissarische Bundesregierung, aber eigentlich ist dann ja quasi gewählt, und dann wissen wir irgendwann später, wer welche Mehrheiten vielleicht hat und wer nicht. Und es könnte ja sein, dass das Auswärtige Amt, dass das nicht mehr in grüner Hand sein wird und damit ja auch keine grüne Außenministerin Annalena Baerbock mehr tätig sein wird für Deutschland. Und da würde ich gerne noch einen Schwenk mal kurz zu den aktuellen Umfragen. Also die sind dann jetzt quasi von Freitag, wenn ihr sie hört. Da geht es dann darum, und das finde ich so krass, weil man muss das mal gegenüberstellen. Also letzte Bundestagswahl 2021, da hatte die SPD 25,7%. Ja. Jetzt steht sie gerade bei 15%. Mhm. 10% an Stimmen gelassen. Und wenn man jetzt ganz fies wäre, dann könnte man sagen, wie viel 10% von wem oder sind wohin gegangen? Mhm. Du ahnst es schon. Ja. Zur AfD. Die AfD hatte nämlich 2021 10,4%.
Ja.
In den Bundestagswahlen als Ergebnis natürlich. Und Jens in der Prognose 21%, Manuel.
Ja.
Das ist wirklich ein Wahnsinn. Was interessant ist, CDU hat ein bisschen zugelegt, damals 24%, jetzt so 29-30%, je nachdem, wo sie dann nachher rauskommen. Auch wir Grüne, 14,8 letztes Mal, jetzt irgendwie 13. Also wir scheinen uns zumindest in den Umfragen, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es dann ausgeht, wie wir uns halten. Die FDP hat sehr viel federn lassen müssen, letztes Mal 11,4%, jetzt wissen wir nicht, ob sie knapp mit 5% reinkommen. Aber erzähl mir doch noch mal eine Sache, was ist denn bei den Linken los? Die haben TikTok entdeckt und Heidi Reicheneck oder
also,
was ist da passiert?
Also fairerweise muss man sagen, dass die da schon sehr, sehr lange sehr, sehr aktiv sind. Und man, da sieht man einfach die Power von Social Media, ne? Also was die da auf die Beine gestellt haben und also wenn man sich das mal überlegt, was da mit Sarah Wagenknecht los war und wie die Partei, also die Linke sich selbst zerlegt hat. Und jetzt ist, das ist ja das Geile an Politik, jetzt sind die auf einmal wieder da. Und ich finde tatsächlich, so wie sie auftritt, so wie sie es macht, wie sie die Leute begeistert und wie sie spricht, ich finde die klasse. Also ich finde die irgendwie cool.
Das heißt aber, uns fehlt so eine Heidi Reicheneck, also als Person, so bei den Grünen, weil das erreichen wir ja nicht. Also wir sind ja als Grüne bei TikTok, wir sind bei X, wir sind bei Instagram und so weiter und so fort. Und ich finde, wir machen auch viel. Also wir haben viel Inhalt, ja, aber wahrscheinlich haben wir zu viel Inhalt und zu viel wenig, ja, keine Ahnung, was Nahbares, Emotionales oder wie schätzt du das ein?
Ich glaube, man darf nie vergessen, also sie ist ja so ein bisschen der Underdog und das war bei Sarah Wagenknecht ja damals auch bei den 3 Landtagswahlen, die wir hatten. Die war frisch, die war neu und dann hat man grundsätzlich so einen Aufwind. Ich finde tatsächlich das Ergebnis der Grünen dafür, dass wir in der Regierung waren und was wir alles abbekommen haben, finde ich es gar nicht so schlecht. Also da haben vorher regierende Parteien, sprich SPD, schon schlechter abgeschnitten. Und ich hab's schon ein paar Mal gesagt, also ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Weg gegen Merz und in die Migrationsdebatte nicht so sehr einsteigen. Aber grundsätzlich finde ich, wie wir uns da aufgestellt haben im Wahlkampf, auch mit dem Augenzwinkern, das ist immer ganz wichtig, mit dem Augenzwinkern und ein Hauch Sarkasmus und nicht, indem man beleidigt, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Und ich bin da eigentlich ganz happy.
Im Moment scheinen ja die Werte uns da auch recht zu geben, weil nochmal, ne, die SPD hat dann durch die Ampel in der Ampel jetzt ja um und bei 10% verloren, die FDP quasi 6%, vielleicht kommt sie nicht mal mehr in den Bundestag. Also wir reden dann nicht nur nicht von Opposition, sondern die sind gar nicht mehr dabei. Das ist dann auch, das wäre schon echt krass.
Ja.
Aber gut, was mich am allermeisten bestürzt, ist natürlich dieses mögliche Ergebnis der AfD von 10% jetzt auf 20%. Und was bedeutet das vor allen Dingen dann für, wenn die nächste Bundesregierung durchhält und wir die regulären Wahlen dann in 29 haben, was bedeutet das für dann?
Ja.
Also weil ist ja auch klar, es ist quasi so eine Schicksalswahl, also es ist eine Klimawahl natürlich, es ist eine Schicksalswahl, weil wenn wir jetzt zusammen, welche Regierung auch immer dabei rauskommt, nicht liefert, ne, das ist ja alles nur noch mehr Wasser auf die Mühlen der AfD und die sagen sich dann 29, so. Jetzt sind wir dran, die anderen kriegen es ja nicht hin.
Ja.
Das finde ich gefährlich.
Das ist wirklich, und da mussten sie sich tatsächlich eigentlich nur zurücklehnen. Ne? Also wir haben, ich habe hier eine, das packen wir auch in die, auf unserer Website politikaufsohr.de, da haben wir immer die aktuellen Beiträge, da die Fakten. Und ich habe mir mal aufgelistet, wer mit wem und wer mit wem nicht. Und da sieht man schon, dass diese Konstellation CDU und CSU und Vereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, Söder sagt Grüne nein, Merz sagt vielleicht doch, FDP sagt Grüne auf keinen Fall, alle sowieso nicht mit der AfD, was auch gut ist. Und wenn man sich denn mal anguckt, was es da noch für Möglichkeiten gibt, dann wird es auf einmal recht überschaubar. Das heißt, egal was gewählt wird und ob wir in der Opposition landen oder wer da auch immer landet. Es ist einfach nur wichtig, dass man sich mal darauf besinnt, dass wir Politik machen müssen, dass wir das nach den 4 Jahren da dass wir einen Plan haben müssen.
Lösungen präsentieren.
Lösungen präsentieren Und wenn wir das hinkriegen und wenn man sich nicht auf offener Bühne zerfleischt und wenn es wieder um die Politik geht, dann ist irgendwann auch die AfD weg vom Fenster. Also ich glaube, es ist so, es ist eigentlich ganz einfach. Also rechte Strukturen, die Rechtsradikalen kommen einfach auf, wenn es eine gefühlte oder eine wirkliche, das spielt in dem Fall gar keine Rolle, Unzufriedenheit im Land gibt. Und wenn wir diese Unzufriedenheit abbauen können, sowohl die gefühlte als auch die reale, dann war die AfD vielleicht nur ein Wimpernschlag.
Ich finde, das ist so ein toller Schlusspunkt und du hast es so toll getroffen, weil wir uns ja vorgenommen haben, wir wollen einfach auch mal einen kürzeren Podcast machen. Wir sind jetzt bei 45 Minuten.
Ja.
Ich finde, du hast es wirklich auf den Punkt zu Ende gebracht, weil da gibt es erstmal nichts zu erwähnen. Wir sind einfach gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Wir werden dann natürlich den nächsten Podcast über das Wahlergebnis machen. Und ich habe natürlich noch einen plattdeutschen Spruch jetzt zur Wahl, weil ihr seid ja alle noch im Begriff, da auch hinzugehen zum Wahllokal. Und da möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wer nicht wählt, der muss nehmen, was er kriegt. Also, ne, wer nicht wählt, der muss nehmen, was er bekommt. Deshalb geht wählen, macht euer Kreuz an der für euch richtigen Stelle. Überlegt euch, was ihr wollt, was Deutschland in den nächsten 4 Jahren sein soll oder wer wir werden wollen.
Yeah.
Und dann werdet ihr schon eine gute Entscheidung treffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Entscheidung und die Ergebnisse, die werden wir dann im nächsten Podcast kommentieren.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sina, und ich bin wirklich gespannt auf Sonntag. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich glaube, es gibt eine Menge zu sehen, dann im Fernsehen und auszuwerten. Und ja, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann sage ich bis zur nächsten Woche.
Danke, lieber Manuel, und tschüss.
Tschüss, Sina.